Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen Tür und Himmel, dem IDEA-Podcast, in dem es um eure Glaubensfragen geht. Und diese heutige Glaubensfrage bespreche ich wieder mit Simon Laufer, dem evangelischen Pastor in Iselersheim bei Bremervörde. Moin Simon.
Moin Steffen, hallo liebe Zuhörer.
Heute habe ich eine Frage von Fabian, vielen Dank Fabian. Die Frage lautet erstmal, wie liest man die Bibel richtig? Fabian setzt ein bisschen voraus, man liest in der Bibel und kommt auf verschiedene Textgattungen, man liest verschiedene Motive und Stories, die sich ja in ihrem Ablauf, in ihrem Muster teilweise wiederholen, und dann sind bestimmte Schlüsselwörter, bestimmte Motive, die sich wiederholen, zum Beispiel, dass Ägypten vorkommt im Alten Testament, und Ägypten ist ganz oft symbolisch quasi für Sünde und Abwendung von Gott und dass die Menschen ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Und dann ist die Frage, wie kann es dann sein, dass die Bibel, oder ist die Bibel überhaupt historisch zuverlässig? Stimmt das alles so, wie das da steht, wörtlich? Hat das so stattgefunden? Oder haben die verschiedenen Autoren, die verschiedenen Schreiber der Texte, haben sie eigentlich, um die Erzählung theologisch anzureichern, Motive hinzugefügt? Haben sie es ausgeschmückt? Haben sie es umgestellt und verändert, um den theologischen Punkt zu machen, aber dann eben die Historizität abzuschwächen? Das ist so die Frage und der Hintergrund. Und wie liest man die Bibel jetzt richtig? Kann ich dem, wie es da steht, glauben? Wenn da ein historischer Bericht steht, ist es historisch zuverlässig?
Ja, also wie so oft, Steffen, hängt die Antwort auf die Frage sehr stark ab vom grundsätzlichen theologischen Standpunkt, den man hat, den man mitbringt, von dem Bibelverständnis, das man hat. Und da gibt es sehr unterschiedliche. Deshalb, wenn wir jetzt verschiedene Theologen, Professoren, wie auch immer, fragen würden, würden wir wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen. Deshalb, ich glaube, heute spricht man vom Disclaimer, will ich das einfach mal offenlegen, von wo ich komme. Ich gehe davon aus, dass die Bibel göttlich inspiriert ist. Auf Griechisch Theopneustos, das Wort kommt aus dem 2. Timotheusbrief. Also auf diese Stelle und andere Stellen geht diese Lehre zurück, dass Gott die Bibel mit seinem Geist durchdrungen und inspiriert hat. Ich gehe deshalb grundsätzlich auch aus von der historischen Verlässlichkeit der biblischen Schriften und würde deshalb sagen, um das mal vorweg ein Stück weit zusammenzufassen, dass die Orte, dass die Zeiten, dass die Fakten in der Bibel sowohl zutreffend und verlässlich sind, als auch dazu dienen, bestimmte Glaubensaussagen auszudrücken oder auch Verbindungen und Muster herzustellen zwischen den verschiedenen Geschichten und Epochen und Figuren der Bibel. Also diese Frage, dieses Entweder-Oder, das in der Frage mitschwingt, was du ja auch beschrieben hast, würde ich sagen, sind keine sich ausschließenden Aussagen, ist kein Widerspruch. Ich bin der Meinung, das liegt nicht daran, dass jetzt die Schreiber sozusagen in ihren Gedanken, in ihrem stillen Kämmerchen jetzt überlegt haben, wie könnte ich möglichst planvoll bestimmte Motive und Orte und Zahlen einbauen, damit ein Muster entsteht. Es liegt vielmehr daran, dass ja Gott selbst, der Autor, gewissermaßen der Mastermind ist, der Heilsgeschichte. Also Gott schreibt oder inspiriert nicht einfach nur Bücher, also die Bibel insgesamt, er schreibt Geschichte. Also das ist, glaube ich, die tiefste Ursache und der Grund für diese Muster, die wir erkennen, auch für die bestimmte Bedeutung von bestimmten Zahlen, die Zahl 40, kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, dass die immer wiederkehrt, weil sie eben schon von Gott her diese Bedeutung auch bekommen haben und deshalb auch bestimmte Symboliken, bestimmte Aussagen damit verbunden sind. Also man könnte das jetzt an ganz, ganz vielen Beispielen auffächern oder deutlich machen. Ich will mal bei Jesus bleiben. Die Evangelien berichten ja zum Beispiel von bestimmten Orten, wo Jesus geboren wurde, Bethlehem, dass er in Nazareth aufwuchs, dass er in Jerusalem gekreuzigt wurde, auch ganz bestimmte Zeiten festgemacht an der Herrschaft von Herodes, von Pontius Pilatus, was wir eben auch historisch nachvollziehen können. Und wir können sehen, dass diese Daten, diese Fakten eben historisch nachvollziehbar sind, dass sie auch in Korrelation stehen dann eben zu historischen, zu archäologischen Befunden. Zugleich dienen aber diese Fakten dazu, auch tiefere theologische Wahrheiten zu vermitteln. Bethlehem zum Beispiel. Das war für jeden Juden damals klar und es ist heute für jeden klar, der sich damit etwas beschäftigt. Das war die Stadt Davids. Und David, der König David, ist eine Urfigur des Retters. Also David ist der Vorfahr Jesu und damit steht Jesus in einer messianischen Linie. Es war klar, der Messias kommt aus der Familie Davids. Also nur an dieser einen kleinen Sache, Bethlehem, wird deutlich, da geht es um einen historischen Fakt, der auch nachvollziehbar ist, der plausibel ist, wenn auch vielleicht nicht ins Letzte beweisbar. Also es gab nun mal keine Videoaufnahme von Jesus, als er da geboren wurde oder so. Aber es hat zugleich diese tiefe symbolische Bedeutung. Ja, und so kann man es eben an ganz, ganz vielen Sachen deutlich machen. Auch Jerusalem natürlich, früher Ort des Tempels, der Gegenwart Gottes. der Ort eben auch, an dem Jesus starb und auferstand und so das Heil in die Welt brachte. Deshalb würde ich sagen, das hängt zusammen. Es ist kein Widerspruch, sondern beides geht Hand in Hand.
Eine weitere Frage hat Jakob gestellt, nochmal gezielt zum Alten Testament. Woher weiß man, dass im Alten Testament noch das Gleiche drinsteht, wie es früher war? Also wie zuverlässig ist das Alte Testament? Wenn jetzt es bei Josua heißt, er hat die Sonne angehalten oder Gott hielt vielmehr die Sonne an auf sein Gebet hin, kann man da jetzt sagen, okay, das war so? Oder geht es eigentlich nur darum, ja, eine theologische Tatsache oder eine Aussage über Gott zu verdeutlichen? Mhm. Wie kann ich das verstehen? Wie lese ich das jetzt? Soll ich es jetzt eher als Gleichnis lesen, als einen Glaubensbericht oder als historische Tatsache? Mhm. Und du merkst, vielleicht kommen wir auch schon in diese Frage der Textgattung so ein bisschen rein.
Genau, also ich würde, das ist das eine, dass wir die Bibel, glaube ich, tatsächlich beim Wort nehmen sollen, was auch heißt die Bibel und die einzelnen Schriften so nehmen sollen, so verstehen sollen, wie sie gemeint sind. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Arten von Texten. Wir sprechen von Textgattungen. Das ist so ein Begriff aus der Exegese, aus der Theologie. Es gibt Texte, die sind einfach als Geschichtsschreibung gemeint und wollen so verstanden werden. Es gibt poetische Texte, Weisheitsliteratur, die Psalmen, das Buch Hohelied, die zunächst mal tatsächlich als poetische Dichtung auch verstanden werden wollen. Es gibt prophetische Bücher, in denen in besonderer Weise auch Menschen Einblick haben, einen Durchblick gewissermaßen in die Zukunft. Es gibt Briefliteratur, die an bestimmte Gemeinden in bestimmte Situationen hineingeschrieben wurden, die dennoch teilweise auch den Anspruch haben, auch über diese Situation hinaus zu gelten. Und so müssen wir eben schauen, mit welcher Textgattung haben wir es zu tun. Die zweite Frage, die für mich darin hängt, ist dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text nehme, das als Geschichtsschreibung angelegt und gemeint ist. Da kommen jetzt aber Wunder vor. Mhm. Und darauf zielt ja auch die Frage nach Jona. Darf ich Josua das dann ernst nehmen? Josua, genau.
Oder Jona auch.
Im Buch Jona wird es genauso, genau. Ja. Aber im Buch Josua mit der Sonne, die stillsteht, es durchzieht ja die Bibel. Und da ist es so, dass ich wieder eigentlich an dem Punkt bin, den ich eingangs genannt habe, dass im Zuge der Aufklärung und der Entwicklung der Naturwissenschaft viele Theologen gesagt haben, wir müssen jetzt an die Bibel dieselben Maßstäbe anlegen, die wir sozusagen von der Naturwissenschaft vorgegeben bekommen. Mhm. Ganz berühmt, Rudolf Bultmann, Theologe im 19. Jahrhundert, hat das dann einmal so formuliert, wir können nicht einerseits ein Radio benutzen und auf die technischen und letztlich naturwissenschaftlichen Prinzipien der Technik setzen und den Leuten erzählen, dass Wunder geschehen. Aus meiner Sicht und der Sicht vieler bibeltreuer Theologen, Menschen, die der Bibel eine hohe Glaubwürdigkeit geben, ist das eine Verengung und Verkürzung des biblischen Wirklichkeitsverständnisses. Ich habe bei Professor Klaus Berger noch in Heidelberg Neues Testament lernen dürfen, inzwischen leider verstorben, ein ganz weiser, gelehrter Mann, der gesagt hat, es gibt nicht nur die eine Ebene der Wirklichkeit, die sozusagen naturwissenschaftlich rational fassbar ist, es gibt auch die mystische Ebene, die Wirklichkeit Gottes, die tiefer geht, die weiterreicht, die sozusagen die Welt umfasst, aber die es eben auch ermöglicht, dass Gott Wunder tut, dass er in dieser Welt wirkt. Und ich glaube, dass die Bibel gar nicht zu verstehen ist, ohne dass wir auch das Handeln Gottes oder das Wirken Gottes in der Welt für möglich halten. Mhm. Dann gäbe es auch keine Auferstehung und keine Heilungen, gar nichts. Insofern ist es für mich keine gedankliche Barriere zu sagen, auch Wunder, die in der Bibel beschrieben werden, können geschehen sein und das schmälert nicht die Verlässlichkeit und historische Glaubwürdigkeit der Bibel.
Ich versuche es mal noch ein bisschen zusammenzufassen auf Fabians Frage hin, wie liest man jetzt die Bibel richtig? Zum einen, indem wir glauben, dass Gott in der Geschichte handelt, dass er die Geschichte schreibt, die Weltgeschichte, und dass er auch die Bibel inspiriert hat und uns sich darin offenbaren möchte und uns seine Geschichte erzählen möchte. So als Grundlage zum einen. Und dann, dass wir die Texte lesen und auch erstmal so annehmen, auch ja hier in historischen Aussagen, dass es so passiert ist. Auch wenn da bestimmte Motive und bestimmte Muster wiederkehren, dann vertrauen wir darauf, dass es so geschehen ist, weil Gott das sich irgendwie in einem viel größeren Maßstab schon so gedacht hat. Kann man das so sagen?
Ja, genau, ergänzen vielleicht. Und weil bestimmte Prinzipien, die vielleicht auch manchmal ja von uns nur teilweise verstanden werden, so im Wesen Gottes und in seiner Art zu handeln verankert sind, dass sie immer wiederkehren. Wenn ich das an der Zahl 40 mal festmache, das ist nun mal so, die taucht immer wieder auf. Und von den 40 Jahren Israels in der Wüste auf dem Weg von Ägypten ins Heilige Land bis hin zu den 40 Tagen, die Jesus in der Wüste gefastet hat, Und diese Zahl sagt eben was. Das ist eine Zahl, die ausdrückt, da wird jemand geprüft, geläutert, vorbereitet auf etwas. Da steckt so viel mit drin. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass derselbe Gott Israel aus Ägypten geführt hat, der in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und allen Menschen das Heil bringt. Und das ist die verbindende Klammer. Mhm. Deshalb ist auch die Zahl 40 kommt in beiden vor. Werde ich beweisen können, dass Israel 40 Jahre in der Wüste war? Nein. Genauso wenig, wie ich beweisen kann historisch, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war. Mhm. Aber diese Heilsaussage, die da drin steckt, die symbolische, ist eben verankert darin, dass Gott in der Geschichte handelt. Und deshalb hängt das für mich aufs Engste zusammen. Und ich glaube, dass beides eben auch historisch zutrifft, dass Israel 40 Jahre in der Wüste war und Jesus 40 Tage auch gefastet hat. Und beides hängt zusammen. Vielleicht ein paar Sätze noch dazu, auch wie ich persönlich für mich damit umgehe, weil es ja gerade im Alten Testament, das ist historisch so weit in der Vergangenheit, dass wir wenig Dokumentation, wenig Zeugnisse, wenig Beweise haben. Das ist sozusagen historisch schwerer fassbar. Also ob jetzt Israel durchs Schilfmeer gezogen ist und das Meer geteilt wurde, ist etwas, was weder beweisbar ist noch widerlegbar. Für mich hilft dabei die Perspektive, dass ich mir die Ereignisse näher anschaue, die eben besser belegbar sind. Und deshalb kann ich auch nur jeden dazu ermutigen, zum Beispiel sich die Geschehnisse um Jesus auch genau anzusehen. Es gibt ein tolles Buch dazu, was mich auch in der Anfangszeit, als ich mich mit dem Glauben erstmal so tief beschäftigt habe, sehr beeindruckt hat. Der Fall Jesus, wo ein Journalist, Lee Strobel heißt er, glaube ich, wie so ein Detektiv, wie ein Journalist eben kritisch gefragt und geprüft hat, was spricht für die Auferstehung, was spricht dagegen und sich wirklich das ganz genau angeschaut hat. Und mir geht es so, es gibt gute Argumente dafür, dass eben das Leben und auch die Auferstehung von Jesus so sich zugetragen hat. Und weil mich das überzeugt und weil ich an diesen Gott glaube, der das getan hat, fällt es mir auch nicht schwer zu glauben, dass er genauso Israel hat durchs Schilfmeer ziehen lassen können. Mhm. Also das Wirklichkeitsverständnis, der Blick auf Gott, das Bild von Gott, das wir haben, kann durchaus gestützt werden von historischer Beobachtung und historischen Fakten. Und diesem Gott können wir dann eben auch vieles zutrauen, was wir nicht so einfach beweisen können.
Alles klar, Gott vieles zutrauen. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Simon.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Fabian und Jakob, für eure Fragen. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und wünschen euch viel Freude beim Bibellesen und Gott entdecken. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann freuen wir uns auch darauf. Ihr könnt sie uns gern schicken an ztuh@idea.de. Alles Weitere von IDEA, das könnt ihr online lesen, hören, sehen auf idea.de, überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube und in den sozialen Netzwerken. Ich bin Steffen Rill und ich wünsche euch einen gesegneten Tag.